Meine Schwester, so heißt das Buch, das Bettina Flittner über den Suizid ihrer Schwester geschrieben hat. Als das Buch geschrieben war, ging die Tür zu einem Raum auf, den ich gar nicht betreten wollte. Das hat die Autorin in einem Interview danach gesagt. In dem Raum, den sie nicht betreten wollte, war die Erinnerung an die Geschichte ihrer Mutter, die sich auch das Leben genommen hat. Meine Mutter, so heißt das neue Buch von Bettina Flittner. Die Autorin ist bei uns. Guten Tag.
Hallo.
Warum haben Sie den Raum denn nicht betreten wollen und warum haben Sie ihn dann doch betreten, diesen Raum der Erinnerung an die Mutter?
Naja, ich dachte, ich hätte die Geschichte mit meiner Mutter schon längst abgeschlossen. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war das schon 39 Jahre her. Ich habe gedacht, das ist erledigt. Dann habe ich eben das Buch über meine Schwester geschrieben. Und dann gab es noch einen seltsamen Zufall, nämlich, dass ich in Celle war und für eine Lesung. Und das ist der Ort, wo meine Mutter dann groß geworden ist. Und plötzlich kam ein Brief dort an. Und dieser Brief war an meine Mutter adressiert. Also ich war in dem Elternhaus und plötzlich kommt dieser Brief an. Ich wusste überhaupt nicht, warum? Warum ist dieser Brief da? Das war eigentlich eine ganz nebensächliche Geschichte, ein Brief von der Deutschen Bank. Plötzlich war meine Mutter so gegenwärtig. Also da steht dann so ganz heutig auf so einem Computer ausgedruckten Brief. Und das war für mich so ein Zeichen. Ich dachte, jetzt muss ich der Geschichte mal richtig auf den Grund gehen.
Wer war denn Ihre Mutter? Als Kind beschreiben Sie sie als ein Kind, das sehr unter Stimmungsschwankungen litt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dem ausgesetzt war.
Ja, meine Mutter ist in Schlesien aufgewachsen, in einer Ärztedynastie, in einem Sanatorium, in einem ja, völlig verwunschenen Hochtal. Und da war sie zwar in einer Geschwisterriege, sie hatte 5 Geschwister, aber sie war doch so ein Solitär innerhalb dieser Geschwister. Die einen waren viel älter, die anderen viel jünger. Und sie wuchs so ein bisschen wie so ein kleines Prinzesschen auf in diesem verwunschenen Tal. Verwöhnt und auch sehr behütet. Dann kam der Krieg und hat alles verändert. Plötzlich kamen die Russen und dann die Polen und irgendwann mussten die das 1946 dieses verwunschene Hochtal verlassen und sind da mit einem Lastwagen und ein bisschen Bettzeug und ein paar Speckschwarten, ein paar Habseligkeiten abgereist. Also das heißt, der Fall meiner Mutter war tief. Ich bin ja dann dahin gefahren in dieses verwunschene Hochtal, was noch genauso ist, wie sie es verlassen haben eigentlich. Es steht also alles noch so genauso da, dieses Zauberberg-Sanatorium und die Villen und so weiter. Und ich habe dann eine gewisse Zeit in dem Doktorhaus gewohnt, also in dem Haus, das meine Mutter 1946 verlassen hatte. Das ist jetzt eine kleine Pension. Und dort bin ich eingezogen und habe angefangen zu schreiben und auch die Geschichte besser zu verstehen. Also nämlich dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, ein Familiengeheimnis, über das nie wirklich gesprochen wurde. Es gab nämlich schon einen Suizid, der vielleicht so eine Art Urknall war, den meine Urgroßeltern, also mein Urgroßvater hat seine Frau erschossen und dann sich selber, weil sie war krank und er als Arzt konnte ihr nicht helfen, so die Begründung. Kurzum, ich bin da plötzlich auf ein Urereignis gekommen, was möglicherweise so eine transgenerationale Weitergabe eines Traumas bedeutet hat.
Das heißt, der Suizid, der war da als Möglichkeit in Ihrer Familie. Gibt es dann noch weitere Menschen, die sich umgebracht haben? Denkt man da anders drüber nach, wenn diese Möglichkeit da ist? Also wenn man weiß, da gibt es die Möglichkeit, auch das Leben hinzuwerfen?
Ich glaube genau, dass es passiert. Das ist dann plötzlich so eine Art Problemlösung. Wenn nicht drüber gesprochen wird, dann wird das ja ohne Worte weitergegeben. Es ist ja dann wie so ein böser Zauber, der in den Wänden hängt, der da ist, aber der irgendwie nicht da ist und doch da ist. Wenn nicht drüber gesprochen wird, wenn das nicht ausgesprochen wird, wenn das nicht bearbeitet wird, dann wird das ohne Worte weitergegeben an die nächste und die nächste und die nächste Generation, bis in die 4. Generation hinein. Vielleicht habe ich auch deswegen so darüber geschrieben, um da diesen Zauber mal zu brechen.
Sie nennen es selbst eine Heimsuchung, also eine Krankheit, der Suizid in der Familie. Das macht natürlich auch Angst. Wie kann es denn gelingen, mit diesem Ausgeliefertsein einer möglichen, wenn es eine Heimsuchung ist, umzugehen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und natürlich habe ich mir selber auch die Frage gestellt, ob ich selber auch gefährdet bin. Aber ich glaube das nicht, weil ich ja genau das tue, von dem ich ausgehe, dass es diesen Zauberband, nämlich darüber nachzudenken, das auch öffentlich zu machen, öffentlich darüber nachzudenken und auch für mich selber klar zu werden, was die Auslöser einer solchen Entscheidung sein können.
Das ist ja immer sehr vielfältig. Sie erinnern sich und die Fragen bleiben, aber allein die Fragen zu formulieren, sich zu erinnern, kann das schon die Angst bändigen?
Ja, ich glaube, das ist genau so. Also wenn ich schon drüber nachdenke und die Fragen, ich finde ja auch nicht auf alles eine Antwort, das ist auch gar nicht möglich. Aber schon die Beschäftigung damit und das Sortieren der Dinge, das kann doch sehr viel klären für einen selber.
Kommen wir nochmal auf Ihre Mutter zu sprechen, ein zerbrechliches Mädchen, um das man sich kümmern musste. Nie hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Mutter glücklich oder zumindest zufrieden war?
Ja, ich glaube, glücklich war sie tatsächlich nicht. Vielleicht hatte sie Momente der Zufriedenheit, das weiß ich nicht genau. Aber ich hatte doch immer das Gefühl bei ihr, dass es nicht reicht, dass das Leben nicht reicht, dass es nicht genug ist. Ich glaube, das kommt auch von diesem frühen Prinzessin-Status. Es konnte gar nicht erfüllt werden. Und dann ist sie ja doch, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, sie hat sich so komplett auf so einen weiblichen Weg begeben. Also sich von dem Blick der anderen, speziell von dem Blick der Männer abhängig zu machen, nicht selber ihren eigenen Wert zu erkennen, nicht wirklich zu wissen, wer sie ist, sich sehr abhängig davon zu machen, ob sie attraktiv ist, ob sie schön ist, ob sie jung bleibt, ob sie für Männer attraktiv ist. Und das führt natürlich zwangsläufig irgendwann in die Sackgasse. Sie hat ja auch immer gesagt, ich werde nicht älter als 47 und das hat sie wahr gemacht. Ich glaube, die 47, der Zahl bin ich auch hinterhergejagt, weil ich dachte, irgendwo, vielleicht ist das Geheimnis in dieser 47. Aber ich glaube letztendlich, dass es nur eine symbolische Zahl war für kurz vor 50 sein. Und das war in der damaligen Situation oder damaligen Lage für Frauen ja schon das Ende.
Insofern ist Ihr Buch auch ein Buch, das eine Frauengeschichte in einer sehr patriarchalen Zeit erzählt. Da kommen so kleine Randepisoden. Ich fand es erstaunlich, diese Geschichte der Lehrerinnen.
Ja, das hat mich auch erstaunt. Das habe ich bei der Recherche festgestellt, dass Lehrerinnen, Beamtinnen damals nach 45 nicht verheiratet sein durften und aber außerdem noch 10% Ledigensteuer zahlen mussten. Ihre männlichen verheirateten Kollegen hatten diese Einschränkung nicht und die Lehrer mussten das bezahlen. Das ist doch eigentlich sagenhaft.
Sagt viel über die Zeit aus. Der Großvater, der hört die Herzen der Menschen ab. Das Herz ist auch ein Motiv, das immer wieder auftaucht. Api hört die Vibrationen in den Körpern, so beschreiben Sie das in Ihrem Buch. Er hört im Innern das, was von außen nicht immer zu sehen ist, das Rauschen, das Tosen und das Toben, das Rumoren, das Rasseln und das Holpern, das Flüstern, das Wispern und das Schweigen. Zitat Ende. Welche Rolle spielt dieses Wispern und besonders das Schweigen in Ihrer Familie?
Es wurde eigentlich viel geredet, seltsamerweise, aber über diese Suizide wurde nicht gesprochen. Also meine Großmutter hat niemals darüber geredet, dass sie von einem Tag auf den anderen beide Eltern verloren hatte durch Suizid. Und dazu kam ja noch, dass sie plötzlich verantwortlich waren für ein riesiges Sanatorium mit ihrem Mann zusammen, für Ländereien und so weiter. Also sie wurde von einem Tag auf den anderen in eine Katastrophe hineingeworfen. Die mussten dann auch erstmal das Sanatorium schließen, weil das natürlich auch eine gottlose Tat war damals, also Suizid. Wurde natürlich verdammt. Und durch das Schweigen wird eben so eine Weitergabe forciert, ja, die man da nicht auflösen kann.
Die aber auch verständlich ist. Wenn sowas passiert, das macht einen ja erstmal platt, wenn man das erfährt, wenn man mit dem konfrontiert ist. Sie haben das auch in dem Buch über Ihre Schwester geschrieben. Also erstmal ist man sprachlos. Das ist vielleicht auch eine Überforderung, dann eine Sprache wiederzufinden, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Es war ja für mich auch erstmal eine Überforderung, ganz klar. Also das, man muss sich natürlich nach so einem Schicksalsschlag erstmal sortieren. Das ist auf jeden Fall so. Aber es wurde ja auch später nicht drüber gesprochen von meiner Großmutter. Ich war sehr eng mit meiner Großmutter. Sie hat auch wirklich tatsächlich bis zum Schluss nie darüber gesprochen.
Wie ist das Schreiben Ihres Buches, das Schreiben und das Erinnern? Hat Sie das verändert, Ihren Blick auf Ihre Mutter, Ihren Blick auf Ihre Schwester, Ihren Blick auf Sie selbst?
Ich habe mich doch tatsächlich im Schreiben mehr mit meiner Mutter versöhnt. Das fand ich ganz interessant. Ich bin eigentlich an das Buch ein bisschen widerborstig und widerspenstig rangegangen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich mir das jetzt auch noch antun. Aber je mehr ich von ihr verstanden habe, desto mehr habe ich mich doch mit ihr versöhnt. Also ich habe sie mehr verstanden, ja, einfach. Und ich habe sogar Passagen, die ich vorher schon geschrieben hatte, die eigentlich distanzierter ihr gegenüber waren, habe ich das später nochmal verändert, weil ich dachte, ach nee, das sehe ich ja gar nicht mehr so. Also beim Schreiben hat sich mein Verhältnis zu ihr stark verändert. Und das geht ja, diese Geschichte geht ja, ist ja einmal eine Generationengeschichte, hängt ja am Anfang des Jahrhunderts sozusagen an und geht bis in die Jetztzeit. Ich habe viel auch von meiner Familie verstanden, viel über die Prägungen. Das Leben fängt ja nicht mit der eigenen Geburt an. Das geht ja schon viel früher los. Und man wird ja schon viel früher geprägt von Dingen, die entweder klar auf dem Tisch liegen oder unsichtbar sind. Aber man ist ja von vielen Dingen geprägt, von früher schon. Und
das Buch beginnt ja mit einem ziemlichen Paukenschlag. Also sie hat nie zu etwas getaugt, sagt der Vater. Das ist sehr heftig erstmal.
Das ist sehr heftig. Und da sieht man auch schon, wie wenig sie mitbekommen hat an Selbstbewusstsein. Also, dass sie doch unter diesem patriarchalen Vater, dem man auch ziemlich viel immer recht machen musste, er war ein Patriarch. Und das hieß, er hat natürlich das Gesetz gemacht für die Familie, aber er hat sich auch um alles gekümmert. Also es war auch so ein Kümmerer, der sich um dieses ganze Familiengebilde und das Sanatorium und so weiter kümmern musste. Also er war beides, aber er war eben das Gesetz, ja.
Und der letzte Satz lautet dann, habe alles notiert. Hilft einem das Notieren? Dieses Monströse, dem Sie gegenüber standen und wo Sie sich nicht trauten, dieses Zimmer zu betreten, hat es das gebändigt?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe durch das Verstehen, habe ich doch mit sehr viel meinen Frieden machen können.
Interessant ist auch, dass auf dem Buch Roman draufsteht. Ein autofiktionaler Roman, so nennt man das ja heute. Man wird aber doch eigentlich nie genau sagen können, was Fiktion ist und was wirklich geschehen ist. Wie würden Sie denn den Begriff autofiktional erklären?
Ich habe einerseits mit den Tagebüchern meines Großvaters, meiner Urgroßmutter, meiner Großtante, mit Briefen und auch mit Gesprächen meiner Tanten, die noch leben, schon mal ein sehr realistisches Bild bekommen, wie das damals war. Konnte mir das alles sehr genau vorstellen. Und ich kenne ja nun auch alle Beteiligten. Die Zwischenstücke, also was emotional bei meiner Mutter passiert ist, das ist natürlich literarisch verdichtet. Es ist so eine Mischung von, ja, ich würde sagen, Reportage, von Roman, von Autobiografie. Es ist eine seltsame Mischung, ja.
Und wie war das Schreiben? Beim Schreiben des Buches über Ihre Schwester haben Sie gesagt, das funktionierte irgendwann wie von selbst. War das hier ähnlich?
Nein, also das war ganz anders. Bei meiner Schwester ging das ja wirklich, ist das ja so geflossen. Und hier habe ich länger darüber nachgedacht, wie binde ich diese ganzen Dokumente ein, zitiere ich das? Und dann war mir irgendwann klar, ich muss meinen Aufenthalt in Wölfelsgrund, also den muss ich auch aufschreiben. Erst war mir das gar nicht klar, dass ich das sozusagen einbauen kann. Also ich habe damit doch ziemlich viel, es war schwierig für mich.
Und haben Sie das Buch oder das Manuskript dann auch den noch lebenden Verwandten mal gegeben zum Lesen oder ist das?
Ich habe Ihnen jetzt das Buch geschickt und habe auch schon die ersten Reaktionen bekommen. Ich habe sie vorher befragt und die wussten von dem Projekt, aber sie haben dann natürlich nur das erste fertige Buch bekommen. Und die ersten Reaktionen sind gut. Sie finden auch vieles interessant, was ich da ausgegraben habe. Sind irgendwie berührt davon.
Bei Familien ist es ja immer so, wenn man Geschichten erzählt, jeder erinnert sich doch anders, oder?
Ja, das stimmt. Also die Erinnerung ist ja was ganz Subjektives. Und ich erinnere mich natürlich ganz anders als ein Cousin von mir oder so. Aber das ist ja eine Geschichte, die nicht nur diese ganze Familie, es ist eine Familiengeschichte einerseits, aber andererseits ist es ja sehr stark fokussiert auf meine Beziehung mit meiner Mutter auch. Also es kommt ja im zweiten Teil noch mal ganz stark zum Tragen, dass es da um die Mutter-Tochter-Beziehung geht. Das ist dann natürlich doch eine sehr subjektive Sache, die nur ich so schreiben kann.
Ja, Sie schreiben auch, im Gegensatz zu Ihrer Schwester waren Sie immer diejenige, die die Verantwortung hatte, die so ein bisschen die Vernünftige vielleicht war. Man muss auch sagen, Ihre Mutter hatte schon einen Selbstmordversuch begangen. Das muss einen jungen Menschen ja auch überfordern.
Ja, das war natürlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Sie hat da schon mal so einen Versuch gemacht, der misslungen war oder den sie abgebrochen hat. Da habe ich natürlich gelernt, irgendwie zu funktionieren, ne? Und das ganz schnell irgendwie zu regeln. Das beschreibe ich ja auch ziemlich genau.
Jetzt die Reaktionen. Es gibt erste Reaktionen. Wie sind die?
Die sind bisher komischerweise durchgängig positiv. Ich bin mal gespannt, ob es mal eine negative Reaktion gibt. Ja, weil es auch so unterschiedlich zu meiner Schwester ist. Es ist interessant, also viele Leute, die auch meine Schwester gelesen haben, ich kriege jetzt auch die ersten Leserinnen-Reaktionen. Es ist jetzt so ein Wechselspiel. Entweder haben sie meine Schwester gelesen und lesen jetzt meine Mutter, oder sie haben meine Mutter gelesen und wollen jetzt meine Schwester lesen. Und das ist auch richtig, weil das sind zwei Hälften eines Ganzen. Die beiden Bücher gehören absolut zusammen. Meine Schwester ist also eine unmittelbare, auch teilweise sehr humorvolle und lustige Bewältigung gewesen. Also es geht ja da auch um die Kindheit. Und da habe ich auch sehr viele lustige Geschichten aufschreiben können. Und bei meiner Mutter bin ich nochmal in die Tiefe der Familiengeschichte gestiegen. Beides ergänzt sich.
Wenn man das liest, fängt man automatisch selbst an, über die eigene Familiengeschichte nachzudenken, die ja immer geprägt ist, nicht vom Krieg, die Vertreibung aus dem Paradies. Es ist ja nichts anderes. Also dieses Märchenland, in dem ihre Mutter groß geworden ist und wird dann so grausam vertrieben und in eine Welt geworfen, die patriarchal geprägt ist, die Frauen bestimmte Rollen zuschreibt, wo das Paradiesische auf einmal weg ist. Das ist ja uns allen irgendwie, wenn wir an unsere Vorfahren, besonders an die Mütter und Großmütter denken, so gegangen, oder?
Dieses verlorene Paradies ist natürlich etwas, was man dann irgendwie immer wieder haben will und immer, wo man immer wieder zurückkehren will und wo das einfach vollkommen unerreichbar ist und bleibt. Da gehen die Menschen unterschiedlich mit um. Also, und meine Mutter hat das irgendwie offensichtlich kaum verkraftet, dass sie so rausgeworfen wurde.
Vielen Dank, Bettina Flittner. Der Tod muss nicht das letzte Wort haben. Es kann gelingen, sich der Angst vor dem Tod zu stellen, durch das Erinnern, auch durch das Aufschreiben von Erinnerungen. Das ist auch eine Kernbotschaft des autofiktionalen Romans Meine Mutter von Bettina Flittner. Das Buch ist ein wirklich berührendes Erinnerungsbuch, eine Familiengeschichte, die lange nachhallt, die bei aller Schwere auch etwas Tröstliches hat, weil man beim Lesen spürt, dass die Suche nach Antworten sinnvoll sein kann, auch wenn die allerletzten Fragen immer offen bleiben. Meine Mutter, so heißt das Buch von Bettina Flittner, es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 316 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Danke Ihnen.